Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Huiuiui, also gerade blickt doch irgendwie keiner mehr so richtig durch. Jeden Tag. Da lesen wir neue Corona-News, hören private Meinungen, auch ungefragt oder schnappen wilde Behauptungen auf. Gerne auch per WhatsApp, die uns dann irgendwie doch verunsichern. Dieses Wirrwarr gucken wir uns heute mal an. Corona, wem wir noch vertrauen. Darum geht's hier heute. Ihr hört Journalistin Jasmin Embarek darüber, wie vertrauenswürdig sich deutsche PolitikerInnen gerade verhalten. Mit André Wolf von der Seite Mimikama gucken wir auf Fake News. Wir klären, wem sie was bringen, wie sie sich verbreiten und ob bald noch absurdere Dinge rausgehauen werden. Online auf Social Media, da gehen wir irgendwie alle gerade mit Corona um. Auch die Influencer-Welt postet und macht Stories. Die einen mischen bei Verschwörungstheorien mit und andere engagieren sich. Ich habe mit Luisa Dellert darüber gesprochen, wie sie mit ihren gut 384.000 Followern bei Instagram über das Thema Corona spricht. Luisa, du pushst, dass alle, die können, zu Hause bleiben sollen. Welche Reaktionen bekommst du?
Ja, die meisten Follower reagieren da total positiv drauf und sagen, hey Lu, das ist richtig gut, dass du darauf aufmerksam machst. Es gibt natürlich aber auch immer noch Follower und Followerinnen von mir, die arbeiten gehen müssen und die dann auch sagen, hey Lu, denk dran, es können nicht alle zu Hause bleiben. Und das ist natürlich auch richtig und wichtig, dass man darüber auch spricht. Aber im Großen und Ganzen wird das halt voll gut angenommen und ich hoffe, dass man dadurch natürlich auch viele Menschen erreichen kann.
Ich habe auch gesehen, du hattest, glaube ich, auch eine Direktnachricht, wo gesagt wurde, oh nee, ich entfolge dir jetzt, wenn du nicht mal langsam aufhörst, mit diesem Thema uns voll zu ballern.
Ja, das kommt auch vor. Es gibt dann auch Menschen, die einem sagen, hey, pass auf, es nervt, Lu, dass du so viel über Corona redest und ich folge dir nicht mehr. Aber auch das ist natürlich in Ordnung und das ist legitim. Und dann gibt es ja den Entfolgen-Button und dann kann man sich ja vielleicht mit anderen Nachrichten beschäftigen. Aber für mich persönlich ist es einfach ein Thema, das gerade täglich in meinem Leben eine Rolle spielt. Mhm. Also spielt es halt auch dementsprechend auf Instagram eine große Rolle für mich.
Nicht alle Influencer, Influencerinnen thematisieren das ja so offen wie du. Findest du, dass die Influencer da in der Pflicht stehen oder wie siehst du das?
Na, ich finde schon, wenn man Reichweite hat, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass man auch Verantwortung trägt, so gegenüber seiner Zielgruppe, die man dort hat. Und natürlich ist es jetzt jedem selbst überlassen und jedem freigestellt. Sagt man dazu was, sagt man dazu nichts. Aber ich finde, gerade in so einer Ausnahmesituation, die da jetzt gerade einfach vorhanden ist und die es auch so in Deutschland oder auf der ganzen Welt noch nie gab, kann man dann schon mal sagen, hey, okay, egal mit welchen Themen ich mich sonst beschäftige, einmal kurz in die Story sagen, liebe Leute, bitte bleibt zu Hause, macht dann schon Sinn und dafür kann man seine Reichweite dann einsetzen.
Was für Fragen bekommst denn du zu Corona und wie antwortest du dann darauf?
Na, es sind natürlich immer noch viele verunsichert und dann kommen auch Fragen wie, hey Lu, bedeutet denn, dass ich zu Hause bleiben muss, dass ich auch nicht mehr in den Garten gehen darf oder darf ich jetzt auch nicht mehr einkaufen gehen, darf ich nur noch alleine laufen, darf man zu zweit laufen? Also da kommen so mega spezielle Fragen dann noch manchmal und ich verweise dann halt immer aufs Bundesgesundheitsministerium, weil die dann natürlich eine gute Seite haben, wo eigentlich alles steht, was man wissen muss und danach kann man sich dann halt richten.
Bundesgesundheitsministerium hast du gerade angesprochen. Welchen Quellen vertraust du noch? Oder woher bekommst du deine Infos, die du dann teilst?
Ja, also zum Thema Corona gucke ich wirklich nur beim Bundesgesundheitsministerium und beim Robert-Koch-Institut. Das sind so die zwei Quellen, wo ich sage, okay, denen vertraue ich und denen sollte man in den Tagen auch vertrauen und da nochmal gucken, bevor man irgendwelche Fake News auf Social Media oder dann irgendwie bei WhatsApp zugeschickt bekommt, dann immer nochmal da nachlesen und dann letztendlich der Quelle auch glauben.
Wie findest du, können InfluencerInnen jetzt ihre Reichweite sinnvoll nutzen?
Ja, Reichweite jetzt sinnvoll nutzen bedeutet wirklich, dass man sich auch mal Zeit nimmt, vielleicht über das Thema zu sprechen, auch einfach seine Gedanken vielleicht zu dem Thema Corona mit seinen Followern und Followerinnen teilt. Ja, und dass man halt wirklich dazu aufruft, hey Leute, macht bitte keine Corona-Partys, geht jetzt nicht noch in eine Bar irgendwie nachmittags und setzt euch nicht zum Picknicken raus. Bleibt halt jetzt einfach mal zu Hause und lasst uns einen Livestream machen. Wir lenken uns gegenseitig ab und dann wird das schon alles wieder.
Hast du noch eine Idee, die du teilen kannst, wie wir uns beschäftigen können, wenn wir zu Hause sitzen und uns so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt?
Na, das Beste, was man halt machen kann, ist, dass man sich seine Wunschliste so rausholt. Und meine Wunschliste, das bedeutet so, ich habe da immer mal draufgeschrieben, was ich in meinem Leben noch mal lernen möchte oder machen will. Aber ich hatte halt nie Zeit dafür, weil dann kommt ja doch immer was dazwischen. Und jetzt ist es halt eine Zeit, jetzt ist es ein Zeitraum, in dem wir Zeit haben, unfreiwillig, aber in der Zeit können wir das halt auch nutzen, dass wir dann sagen, hey, pass auf, ich will eine neue Sprache lernen. Ich will Tanzen lernen. All sowas kann man mit Hilfe von YouTube super gut kostenlos machen und dann kann man sich damit auch ablenken. Man kann skypen mit seinen Freunden und eine Challenge machen und zusammen irgendwie tanzen. Gibt ja sau viele Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man da jetzt nicht in so ein negatives Rad kommt und sagt, hey, alles scheiße, sondern dass man irgendwie probiert zu sagen, hey, wir kommen da alle gemeinsam raus, solidarisch, und die Zeit, die wir zu Hause sind, die nutzen wir jetzt halt, um uns ein bisschen abzulenken.
In dem Sinne, frohes, effektives Zuhause bleiben und danke, dass du mit uns gesprochen hast.
Danke, ebenso.
Luisa Dellert war das für euch. Sie beschäftigt sich viel mit Corona, ihr habt es gehört. Sie macht unter anderem bei Aktion gegen Einsamkeit mit, wo sie zum Beispiel per Livestream mit unterschiedlichen Gästen quatscht.
Deutschlandfunk Nova.
Was haben wir nicht schon alles gehört und gesehen? Bill Gates hat ein Patent auf das Coronavirus. Oder esst keine Fledermaussuppe, die Fledermaus überträgt Corona. Und dann denkt man, also irrer geht's jetzt nicht mehr. Und schon tritt Elisabeth, die Mutter von Poldi, auf. Hui, uiuiuiui. Also, oft werden Fake News ja enttarnt, aber bis dahin können sie ganz schön Schaden anrichten. André Wolf, der versucht mit seiner Initiative Mimikama gegenzuhalten und über alle Arten von Fakes aufzuklären und fundierte, recherchierte Sachinformationen zu verbreiten. André, welche Fake News zu Corona fandest du am schlimmsten?
Wir haben sehr viele Arten von Fake News gesehen, sehr viele Arten von Falschmeldungen, Kettenbriefen, Sprachnachrichten. Ich selbst finde immer die Verschwörungsmythen am schlimmsten, weil da ist teilweise überhaupt nichts hinter und die dienen einfach nur der gesellschaftlichen Destabilisierung. Das heißt, so Mythen wie 5G würde einem Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, dass überall, wo 5G ausgebaut wird, das Virus ausbrechen würde oder dass das Virus eine Biowaffe sei, was von der Regierung eingesetzt werde, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Das finde ich immer ganz schlimme Falschmeldungen.
Wie geht ihr dann davor? Ihr lest etwas und denkt, das ist doch irgendwie ein bisschen eigenartig. Und was passiert dann?
Wir recherchieren ganz klassisch. Das heißt, wenn uns eine Meldung vorliegt, die uns eingesendet wurde, schauen wir, wo stammt die her? Was könnte der Absender sein? Da gucken wir natürlich immer, ist das irgendein anonymer YouTube-Kanal oder ist das tatsächlich eine seriöse Medienmeldung? Und dann schauen wir, wer schreibt noch darüber? Das heißt, vergleichende Arbeit ist ganz wichtig. Man nimmt eine Suchmaschine zur Hand und schaut, wer zu dem Thema noch etwas schreibt. Und dann sieht man schnell, ob das wirklich seriöse Inhalte sind oder irgendwelche Verschwörungsmythen. Sollte ein Bild noch in diese Sache involviert sein, machen wir natürlich eine Bildersuche und gucken, stammt das Bild aus diesem Kontext oder hat das dir jemand beigemogelt? Und letztendlich ganz wichtig, man muss Experten fragen. Man muss immer Menschen fragen, die sich damit auskennen. Das heißt, wir stehen mit Behörden in Verbindung, sprechen mit Ärzten und so kommen wir dann am Ende zu unseren Ergebnissen.
Ich habe auch gesehen, ihr empfiehlt auf eurer Seite im Zweifel immer die Primärquelle aufzusuchen, also die Weltgesundheitsorganisation, das Robert-Koch-Institut, offizielle Behördenmitteilungen, auch den Podcast Coronavirus Update mit Christian Drosten. Aber kann es denn letztendlich eine Sicherheit geben bei einem Thema, wo die meisten von uns jetzt keine SpezialistInnen sind oder, sag ich mal, den krassen Insider-Zugang haben?
Grundsätzlich bei den dynamischen Verhältnissen, wie wir es jetzt beim Coronavirus haben, kann niemand hundertprozentig voraussagen, was morgen ist. Man muss wissen, es gibt gute Unwissenheit und schlechte Unwissenheit, also kluge und dumme Unwissenheit in dem Sinne. Es gibt Menschen, die behaupten einfach irgendwas, ohne Fakten zu haben. Das ist natürlich immer eine schlechte Unwissenheit. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Unwissenheit, die aber auf Fakten basiert, wo man eine gewisse Voraussage machen kann. Und das machen natürlich Wissenschaftler. Das heißt, sie versuchen so genau wie möglich etwas vorauszusagen oder überhaupt etwas zu sagen, sind aber auch in der Lage, das Ganze selbstkritisch zu sehen. Das heißt, wenn man sich vertut, was natürlich immer mal durchaus vorkommt, thematisieren seriöse Quellen das sehr wohl und sagen, gestern habe ich noch das gesagt, heute aufgrund der Faktenlage sieht es schon wieder anders aus. Und das unterscheidet seriöse Quellen von irgendwelchen anonymen Quellen, die einfach stumpf irgendwas behaupten.
Es gibt ja nicht nur Fake News, sondern auch so Fake Shops. Also Leute, die zum Beispiel als Medizinerinnen ausgeben und dann an der Haustür sofortige Tests machen wollen, das klingt ja irgendwie auch gruselig.
Es gibt Phishing-Webseiten im Internet, die sich als Shops ausgeben, wo man Atemschutzmasken und Ähnliches kaufen kann. Die Artikel gibt es nicht, dafür ist aber das Geld weg und die Kreditkartendaten auch. Jetzt gibt es eine Variante des Enkeltricks ganz neuerdings. Das heißt, Menschen geben sich als Mediziner aus, ziehen von Haus zu Haus und behaupten, sie müssten einen Corona-Schnelltest ausführen und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnungen. Kein Mediziner macht das, es handelt sich dabei um Betrüger. Man muss also schon aufpassen, was da draußen passiert.
diese, ich sag jetzt mal, Fake-Mediziner, da geht es ja natürlich auch um Kohle. Was ist denn die Intention hinter dem Erfinden und Verbreiten von Fake News? Wer hat da was von?
Hier haben wir drei verschiedene Abläufe oder drei verschiedene Charakteristika vorliegen. Einmal gibt es die Basis zwischen den Nutzern, das heißt Kettenbriefe werden weitergeleitet. Jemand hat etwas beobachtet und nicht so richtig interpretiert und gibt das dann falsch weiter. Da reden wir viel vom Hörensagen. Dann gibt es ein zweites Charakteristikum, nämlich die Satiren und die Trollereien, was natürlich problematisch ist, gerade im Umfang vom Coronavirus. Das heißt, jemand hat sich einen Scherz erlaubt, der ist dann dynamisch geworden in Form eines Screenshots oder so, wird weitergeleitet und dann kann man die Quelle nicht mehr verstehen. Dann versteht man nicht mehr, dass das ursprünglich ein Scherz oder eine Trollerei war. Man darf nicht vergessen, es gibt unwahrscheinlich viele Menschen im Netz, die haben Spaß daran, andere in die Irre zu leiten. Dann gibt es noch den Charakter der Falschmeldungen von Verschwörungsmythen, dass jemand bewusst politisch versucht zu destabilisieren, indem irgendwelche Mythen hervorgerufen oder aufgesagt werden, irgendwelche Narrative erzählt werden von einer schwachen Regierung oder dass eine Regierung sogar beteiligt werde in dem ganzen Spiel, um so wirklich politische, demokratische Abläufe zu stören und auch zu destabilisieren. Und natürlich, vierter Punkt, haben wir gerade angesprochen, die Menschen, die auf betrügerische Art und Weise natürlich jetzt Geld aus der ganzen Situation ziehen wollen.
Das sagt André Wolf von Mimikama, einem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch.
Deutschlandfunk Nova.
Am Mittwochabend hat Angela Merkel mit einer Fernsehansprache Menschen in Deutschland zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Corona-Krise aufgerufen. Sie hat viel positives Feedback dafür bekommen und auch Politiker wie Markus Söder und Jens Spahn, die bekommen gerade viel Lob für ihren Umgang mit der Situation. Ich habe mit Jasmin Embarik darüber gesprochen, wie vertrauenswürdig sich deutsche PolitikerInnen gerade verhalten. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich viel mit Politik in Deutschland. Jasmin, wie fandest du die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin?
Ich fand, aufgrund dessen, dass es eine Fernsehansprache war, die sie ja sonst nur zu Neujahr macht, war das ein deutliches Symbol der Kanzlerin, wie ernst die Lage ist und wie sehr sie auch involviert ist. Also im Sinne von, dass sie damit eine gewisse Sicherheit überträgt, als auch, dass die Situation einfach gerade was ist, was alle betrifft und wo man nicht mehr dran vorbeikommt. Und ich glaube, dass diese Fernsehansprache sehr, sehr gut gewählt war und man durch die Kanzlerin selber und ihre Worte, die sie gesprochen hat, wirklich das Gefühl bekommt, okay, man versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, aber das geht halt auch nur, wenn wir es gemeinsam machen. Und es war auch so eine Vordrohung, glaube ich, im Sinne von, wenn ihr jetzt nicht so und so macht und solidarisch seid, dann müssen wir härtere Maßnahmen ergreifen.
Es gab auch ein paar wenige kritische Stimmen im Netz, die haben gesagt, naja, die Kanzlerin gibt zu wenig Hoffnung. Findest du, dass sie das tun sollte in der jetzigen Situation?
Also ich glaube, dass sie sehr, sehr realistisch ist. Und das ist auch was ich an ihr schätze. Sie hat ganz klar gesagt, die Situation kann man in den Griff bekommen. Es ist eine ernste Lage, aber das hängt halt einfach am Verhalten, also von dem Verhalten ab, was die Leute zeigen. Ich glaube, dass Hoffnung das falsche Wort ist. Also eher im Sinne von, wir sind gerade in der Situation, wir sind gerade in den entscheidenden Tagen, die entscheiden, wie weit sich das Virus ausbreiten wird. Und da hat man auch nichts schön zu reden, weil das haben die ja leider schon die Wochen davor gemacht. Also auch Merkel als auch die Minister, dass man sozusagen so ein bisschen das geschoben hat und so ein bisschen Hoffnung gestreut hat, sodass die Leute halt jetzt immer noch in Cafés gehen oder sich dafür nicht interessieren.
Angela Merkel, die war ja in den letzten Wochen gar nicht mal so präsent. Wie bewertest du ihr Verhalten?
Ich glaube, dass sie zu Beginn sozusagen die Autonomie, diese Präsenz einfach Jens Spahn geben wollte. Im Sinne von, wir haben einen Gesundheitsminister, der sehr gut handelt und der über alles informiert ist und der in der Öffentlichkeit steht, weil das ja auch so ein Gefühl von Sicherheit ist. Also wir haben einen kompetenten Gesundheitsminister. Ich glaube, dass auch er zu spät agiert hat, aber dass sie in der Hinterhand sozusagen ihm schon Anweisungen gegeben hat. Das war so das Gefühl, was ich hatte. Klar, dass sie nicht viel präsent ist und dass diese Kritik jetzt kommt, liegt auch daran, dass sie generell das letzte Jahr sehr, sehr wenig präsent war. Ich glaube, dass das eher der Hintergrund ist und nicht, dass man jetzt sagt, dass die Kanzlerin jetzt zu wenig da ist. Ich glaube, dass sie zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und dass sie zum richtigen Zeitpunkt sozusagen gezeigt hat, ich bin hier als autonome Kanzlerin, die weiß, wie wir handeln.
Du hast ja gerade Jens Spahn angesprochen, der bekommt ja gerade sehr viel Lob. Du meintest, für deine Einschätzung hat er ein bisschen zu spät auch gehandelt.
Naja, also ein bisschen europäische Arroganz, würde ich vielleicht sagen, im Sinne von, okay, das ist erst in China passiert, in Wuhan ist es ausgebrochen, das wird uns so nicht erreichen. Und da Leute auf solche Pandemien hier wahrscheinlich viel, viel härter reagieren als in Teilen der Erde, wo das vielleicht öfter der Fall ist, hat man dann so eine Gelassenheit gehabt, glaube ich, im Sinne von, ja, es wird schon nicht so schlimm werden. Und als es dann immer mehr kam und so schleichend da war, hat Jens Spahn halt agiert. Und ich glaube, dass man vorausschauend auch auf die Prognosen, die viele Ärzte und Virologen gemacht haben, schon hätte vorher agieren können, gerade als Gesundheitsminister, weil er ist ja kompetent und er weiß ja eigentlich, was er tut. Für mich war es eher so die Frage, okay, wie konnte es sein, dass Spahn nicht schon 2 Wochen früher gesagt hat, wir bleiben jetzt zu Hause. Wir stärken jetzt das Gesundheitssystem. Wir wappnen jetzt die Krankenhäuser mit mehr Betten. Mhm. Das hätte für mich einfach 14 bis 20 Tage vorher passieren sollen.
Markus Söder, also der Ministerpräsident von Bayern, der ist ja gerade auch überall, er handelt am schnellsten. Am Montag wurde jetzt der Katastrophenfall ausgerufen. Würdest du sagen, er ist dadurch zum vertrauenswürdigsten Politiker geworden?
Ich glaube, dass Markus Söder unglaublich verantwortungsvoll handelt. Und das wird ihm in der generellen politischen Laufbahn, die ja nicht nur ein Jahr Corona halten wird, ihm sehr, sehr viel noch bringen wird. Ich finde, dass Markus Söder sehr, sehr gut handelt im Sinne von, es wird schnell entschieden, es wird ein sehr, sehr gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt, also im Sinne von, die Regierung hat es im Griff, wir fokussieren uns darauf. Es wurden ganz schnell Rettungsschirme in Bayern gespannt für Unternehmen, Soforthilfen bis zu 30.000 Euro zugesichert. Und Markus Söder ist auch der Erste, der jetzt die Ausgangssperren aushängt, weil er das ganz realistisch einschätzt. Und das ist was, was man sich ja eigentlich von der Kanzlerin wünscht. Das heißt, wenn er in Bayern viel schneller agiert als vielleicht in NRW, wo es am schlimmsten ist, oder die Kanzlerin bundesweit, ist er natürlich in einer sehr, sehr guten Stellung. Also ich glaube, dass er gerade nichts falsch macht, weil er auch keine politischen Debatten auf den Tisch bringt. Er versucht nicht, sich gegen andere Parteien auszuspielen, andere Leute zu beschuldigen oder irgendwie Presse zu machen, sondern er macht einfach seinen Job. Und das ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Glaubst du denn, dass es Zufall ist, dass er gerade in so vielen Interviews ist? Also du sagst gerade, er hat ja eigentlich nicht noch irgendeine andere politische Agenda laufen.
Doch, doch. Also ihm wird durchaus bewusst sein, wie viel ihm das bringt. Mhm. Ich sehe das gerade als sehr, sehr wahrscheinlichen Sprung ins Kanzleramt in 5 Jahren.
Du bist ja momentan in NRW, also das Bundesland, das am schwersten von Corona betroffen ist.
Ja.
Wie schätzt du denn Ministerpräsident Armin Laschet ein?
Ich war ein bisschen entsetzt darüber, wie unernst die Situation in NRW genommen wird, weil wir ja sozusagen die größte Ausbruchsstätte waren, obwohl der erste Fall in Bayern war. Kann man auch wieder schön sehen. Bayern reagiert sofort, NRW halt nicht. Armin Laschet sagt gestern neben Karl Lauterbach bei Maischberger, ja, also das war ja nochmal ein deutliches Zeichen von der Kanzlerin. Das ist ja so krass, aber wir dürfen das öffentliche Leben ja nicht so einschränken. Die Leute dürfen ja nicht so eingeschränkt werden. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist wieder, das zeugt von der Inkompetenz und dass es nicht ernst genommen wird. Also ich fühle mich in NRW definitiv unsicher, weil ich das Gefühl habe, dass Armin Laschet die Situation gar nicht so ernst nimmt, wie er sie ernst zu nehmen hat. Das heißt, wir haben hier auch nicht so viele Maßnahmen. Also ich finde, in Köln sollte schon längst eine Ausgangssperre zum Beispiel herrschen, auch wenn Ausgangssperren zu kritisieren sind. Aber rein aus seiner politischen Agenda und aus der Notwendigkeit her frage ich mich, warum überhaupt nichts gemacht wird. Also ich habe wirklich das Gefühl, es gibt ja auch keine Präsenz. Also man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwo in den Medien was sagt, dass er da ist, dass er Ansprachen hält. Sogar die Oberbürgermeisterin in Köln ist präsenter als er gerade. Und das war von Anfang an so. Also er hat es von Anfang an nicht ernst genommen, obwohl er der Partner von Jens Spahn im CDU-Vorsitzrennen ist. Also für mich war das total paradox. Ich glaube, dass das auch sein Aus ist im CDU-Vorsitzrennen, ganz klar.
Und wenn wir jetzt mal weg von den CDU-PolitikerInnen gucken und eher in Richtung SPD, was geht da gerade so?
Ich glaube, dass die SPD eine Sache gut macht, nämlich das nicht für parteipolitische Zwecke ausnutzen. Ich glaube, dass Hubertus Heil als Arbeitsminister da ganz schnell ein Paket geschnürt hat und irgendwie Präsenz versucht zu zeigen. Die SPD im Generellen aber sehr, sehr zurückhaltend ist, weil gerade ihre Aufgabe sein sollte, wenn man darauf schaut, dass es viele Arbeitslose geben könnte nach dieser Pandemie, dass wir riesige Probleme bekommen mit Leuten, die ihre Kinder betreuen müssen, dass die Pflege besser bezahlt werden muss. Das sind eigentlich Themen, die müsste die SPD jetzt sofort greifen und präsent machen und das tut sie nicht. Das heißt, für mich ist es da definitiv zu ruhig gerade.
Und wie siehst du es auf Seiten der Oppositionsparteien, also Grüne, Linke, wie bewertest du da das Verhalten?
Also ich glaube, dass die Grünen in großen Teilen gerade mit was sehr Wichtigem beschäftigt sind, nämlich mit den Geflüchteten in Griechenland, unter anderem Erik Marquardt, der da live berichtet und da wird ja auch sehr viel supportet innerhalb der Grünen. Das ist ganz gut, dass sie dieses Thema versuchen präsent zu machen. Ich glaube auch, dass das ihre Aufgabe als Oppositionspartei ist, sozusagen darauf aufmerksam zu machen in solchen Situationen. Die Linke ebenfalls. Aber generell, also wenn man auch viel auf sozialen Medien schaut, ist da nicht so viel. Bis auf die Parteispitze der Grünen, die ganz klar für europäische Solidarität plädieren und sagen, dass es eine sehr, sehr angespannte Situation ist und man zusammenarbeiten muss. Aber das ist halt so Sachen, die muss man halt sagen. Also das ist halt für mich nichts, wo ich sage, ja wow, großartige Arbeit jetzt seitens der Oppositionsparteien.
Und was mit der AfD?
Ich warte da noch auf irgendwas. Also die Gefahr, dass Rechte natürlich jetzt die Situation für sich ausnutzen, ist groß. Gerade seitens der Werteunion gab es ja auch schon viele Tweets, ne? Und Aussagen, ja, Merkel, hier sind deine Fachkräfte von 2015 und so, ne? Dass man versucht, aus diesem Corona-Ding halt so eine Anti-Flüchtlings-Kampagne zu machen. Da habe ich das Gefühl, da kommt aber noch was Großes. Also da ist gerade noch nicht so viel. Ich finde auch nicht, dass sie gerade irgendwie das Netz dominieren oder die Medien. Aber unter anderem wurde ja auch der Landtag im Osten der AfD dazu gezwungen zu tagen. Also sowas, halt so völlig kontraproduktiver Müll, der halt niemandem was bringt. Und in der Position sehe ich ja auch die AfD. Die anderen populistischen Parteien weltweit agieren ja auch sehr anti-hilfreich.
Wie geht's denn dir gerade mit so viel zu Hause bleiben?
Ich glaube, dass das für mich in erster Linie ein Privileg ist, weil ich auch von zu Hause arbeiten kann. Ich bin selber jemand, der zu den Risikoleuten gehört, aufgrund von Vorerkrankungen. Das heißt, ich bin auch sehr dankbar, einfach zu Hause bleiben zu können und nicht die Gefahr zu haben, draußen diesen Virus mehr einzufangen. Das wird aber noch, ich glaube, in 3 Wochen wird es mir anders gehen. Also auch so psychisch, und man ist mit der Familie eingefärbt so ein bisschen auf den paar Quadratmetern und viel Streit und viel, man muss auch mal rausgehen, aber ich darf halt überhaupt nicht raus. Ich kann auch nicht mal spazieren gehen kurz oder so. Aber es wird, also das ist auch ein Privileg. Ich kann hier zu Hause bleiben und mir geht's gut und dementsprechend ist alles in Ordnung.
Jasmin Embarek habt ihr gehört. Sie schreibt, podcastet und postet über politische Themen in Deutschland, unter anderem auf ihrem Insta-Kanal Ceremonials of a Savage.
Deutschlandfunk Nova.
Corona, wem wir noch vertrauen. Darum ging es hier heute. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat gezeigt, dass wir vor Beginn der Corona-Pandemie so viel Vertrauen hatten wie schon lange nicht mehr in die Politik und in uns, also die Gesellschaft. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, um die Krise zu meistern. Denn wir alle müssen uns solidarisch verhalten und persönlich einschränken, um die Pandemie einzudämmen. Also, wir packen das nur gemeinsam. Bleibt zu Hause, motiviert euch gegenseitig und statt in die Kneipe geht lieber in die Skype. Also, Prost, bis morgen. Mein Name ist Charlene Rogall und wenn ihr einen Überblick über alle interessanten Beiträge und Interviews rund um das Thema Corona haben wollt, dann abonniert unseren Newsletter zum Coronavirus auf dlf.de/newsletter. Da könnt ihr euch anmelden. Also, bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.